In Kapitel 11, Johannes Evangelium, wird uns beschrieben von dem Lazarus, der Auferweckung des Lazarus. Das ist der Hintergrund. Und dann heißt es in Vers 46, einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir es ihm so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war. Weil, sagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Jesus aber ging nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim und blieb dort mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passafest der Juden. Und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Da fragten sie nach Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr? Er wird doch nicht zum Fest kommen. Die hohen Priester und Pharisäer aber hatten Befehl gegeben. Wenn jemand weiß, wo er ist, soll's anzeigen, damit sie ihn ergreifen könnten. Ich lese noch ab Kapitel 12 weiter bis Vers 11. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria 1 Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn hernach verriet. Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Ja, erstmal bis dahin. Jesus kommt als Friedenskönig zu seinem Volk. Wir haben schon einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium gehört und ich will noch ein paar weitere Verse lesen. Ab Vers 12 in Kapitel 12. Als Am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, Sacharja 9, Vers 9. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Da verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dieses von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Soweit Gottes Wort. Ja, wir haben eben auch schon gesehen, dass ich auch den ersten Abschnitt aus Kapitel 11 vorgelesen habe. Man fragt sich, wenn man jetzt hier dieses Ereignis hört, der Einzug in Jerusalem, was war nun davor geschehen? Was war davor gewesen? Wie ist es jetzt zu diesem Ereignis gekommen? Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass jetzt die Volksmenge Jesus so bejubelt hat? Jesus wird hier als König bejubelt, als Friedenskönig. Johannes beschreibt hier in seinem Evangelium wieder die Tatsache, dass Lazarus von den Toten auferstanden ist. Das war eine Sensation. Würden wir heute auch als Sensation so sehen. Interessant ist, wenn wir davor das gelesen haben, Lazarus gab nun keine Berichte vom Totenreich, wie gut oder wie schlimm das ist. Davon lesen wir nichts. Davon hören wir nichts. Aber das Entscheidende war, Lazarus lebt. Und er war mitten unter ihnen. Er saß mit am Tisch. Er war vorher beerdigt worden und nun saß er mit Jesus am Tisch. Dieses Sensationswunder brachte nun endgültig die Volksmenge dazu, Jesus als den Messias zu begrüßen. In der Parallelstelle in Matthäus, Evangelium, Markus und Lukas, dort wird beschrieben von der Heilung des Blindgeborenen, was direkt vor dem Einzug in Jerusalem war. Also die anderen Evangelisten beschreiben ein weiteres Ereignis, was unmittelbar vor dem Einzug Jesu in Jerusalem geschah. Da müssen wir bedenken, dass auch aus jüdischer Tradition, aus rabbinischer Sicht, war einmal dieses Wunder, dass jemand von den Toten auferweckt wurde und erst nach 3 Tagen auferweckt wurde, das war ein besonderes Zeichen für den Messias. Es gab ja übrigens auch Totenauferweckungen im Alten Testament. Der Elia oder Elisa weckte jemanden auf. Auch vorher, Jesus hatte ja die Tabitha aufgeweckt. Es gab also schon Totenauferweckungen. Aber diese Auferweckung bei Lazarus war noch insofern etwas Besonderes, weil es erst 3 Tage danach geschah. Der war schon beerdigt worden. Der war schon hinter dem versiegelten Grab. Das war noch viel spektakulär. Das war richtig spektakulär, ja. Da hat die ganze Menge, ja, die ganze Trauergesellschaft mitbekommen. Der war tot. Ja, ist schon beerdigt worden. Ne? Und die Rabbiner glaubten, das steht jetzt zwar so nicht in der Bibel, aber das ist nach deren Meinung gewesen, dass die Seele 3 Tage im Körper noch des Verstorbenen bleibt und dann erst wird sie in den Himmel aufgenommen. So dachten die. Und insofern war das ein besonderes Zeichen, dass dieses Wunder nur alleine der lebendige Gott, nur der Messias tun konnte. Also dieses Ereignis ging davor. In den anderen Evangelien wird beschrieben von dem Blindgeborenen. Das war auch ein besonderes Zeichen, dass die Rabbiner wussten, wenn so etwas geschieht, dann ist das ein Zeichen, dass das nur der Messias tun konnte. Jemand, der blind geboren war, da war das noch nie vorher geschehen, dass er dann wieder sehen konnte. Aber Jesus hat das vollbracht. Also so wundert es uns nicht, dass alle Evangelien eben entweder von dem einen oder von diesem Wunder, diesen beiden Wundern im Zusammenhang erzählen mit dem Einzug in Jerusalem. Die Galiläer suchten einen König, der Brot in Fülle geben kann. Den Brotkönig, ja, erinnern wir uns, in Galiläa, im Norden Israels, am See Genezareth, da waren die Brotvermehrungen, 5.000 wurden satt und in einer anderen Situation dann 4.000. Ja. Wollen den Brotkönig, der uns immer versorgt. Die Judäer in Jerusalem, die sind begeistert von dem König, der Tote aus dem Grabe holt. Ja. So merken wir, die Menschen waren angetan von verschiedenen Zeichen oder von den Zeichen und Wundern, die sie gesehen haben. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie reagieren die Menschen auf Jesu Erlösungsangebot? Und ich habe vorhin 2 Abschnitte vorgelesen aus Kapitel 11 und aus Kapitel 12. Beides Reaktionen auf die Totenauferweckung des Lazarus. Die eine Reaktion war Ablehnung. Die andere Reaktion war Anbetung. Merken wir das gleiche Ereignis, aber 2 völlig unterschiedliche Reaktionen von verschiedenen Menschen. Wir haben gesehen in Kapitel 11, Vers 46 bis 57, ja, dass einige Personen, die bei der Auferweckung Lazarus dabei waren, es den Pharisäern berichteten. Also es war bekannt, dass die Pharisäer bereits Jesus suchten, um ihn umzubringen. Also diese Leute, die dann den Pharisäern diese Nachricht mitteilte, sie gingen nicht in der freudigen Glaubenserwartung, sondern im Unglauben. Nicht zur Verteidigung Jesu, sondern zur Verurteilung Jesu. Also was sehen wir? Das größte Wunder kann den Unglauben nicht überwinden. Wenn sie sich entschieden haben, nicht Jesus Christus anzunehmen, dann kann das Wunder noch so groß sein und es wird sie doch nicht überzeugen, dass sie an Jesus glauben. Interessanterweise gab es ja im Lukas-Evangelium, erzählte Jesus auch einige Zeit davor, dieses Beispiel oder diese Geschichte von dem armen Mann, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. 2 Menschen starben. Der eine reich, dem ging es immer gut, der kam in die ewige Verdammnis. Und der andere, Lazarus, der Arme, der nur die Brotkrümel bekam und hungern musste, der wurde aufgenommen in Abrahams Schoß. Der kam in den Himmel. Und da kam ja der Vorschlag, ja sende doch, dass jemand von den Toten auferwecken würde und ihn predigen. Aber das sagte Jesus, ja wenn sie haben die Propheten und die Schrift, wenn sie denen nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferweckt wird. Und hier sehen wir im buchstäblichen Sinne, ein Lazarus wurde auferweckt und sie glaubten trotzdem nicht. Ja. Sehen wir diese Verbindung? Ja. Das größte Wunder kann den Unglauben nicht überwinden. Der reiche Mann und der Lazarus, auch wenn sie von den Toten auferstehen würden, würden sie es nicht hören. Ja, es heißt hier, da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihm so, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Das war Johannes 11, Vers 47 und 48. Also die Pharisäer waren sich einig, dieser Jesus, wenn sie ihn weiter gewähren lassen, dann wird er ihnen gefährlich, dann wird es politisch gefährlich für sie. Dann wäre es aus mit dem letzten Rest der Selbstständigkeit für Israel. Diese Befürchtung hatten die Pharisäer. Einheitsübersetzung heißt dieser Vers 48, oder da wird es so übersetzt, wenn wir ihm gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Also sie hatten befürchtet, wenn Jesus weiter so predigt und weiter so vorangeht, dann wird das eintreten. Aber wisst ihr, genau das traf 70 nach Christus ein, weil sie eben nicht an den Messias glaubten, sondern weil sie Jesus beseitigten und seine Gemeinde verfolgten. Es ist schon interessant. So, wir merken das oft. So irrt unsere menschliche Klugheit und führt selbst herbei, was sie fürchten. Gibt es auch in allen möglichen anderen Beispielen unseres täglichen Lebens, wo man sieht, das, wovor sich die Menschen fürchten und Maßnahmen ergreifen, geschieht genau deswegen, weil sie diese Maßnahmen ergreifen. Ne? Braucht man nur beim Klimawandel. Ja? Nachher verursachten noch unsere Windmühlen den Klimawandel und die Trockenheit. Ja? Merken wir, das war die Situation. Sie haben eigentlich genau das, wovor sie sich fürchten, sich selbst herbeigebracht. Aber was hier so erstaunlich ist, wie der Pharisäer sagt, oder der hohe Priester, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Gott gibt auch den Ungläubigen, die eigentlich nicht an ihn glaubten, die richtige Weisung. Interessanterweise. Also wir sehen, dass in der Klugheit und der Eigenmächtigkeit des hohen Priesters wird jedoch deutlich, dass er letztendlich nur ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Auch wenn sie so eine Entscheidung treffen, bewirken sie nur das, was Gott zulässt, was Gott möchte. Jesus ging nicht mehr frei umher. Er geht klar auf das Kreuz zu, aber er wartet auf seine Stunde. Ehe diese da ist, weicht er der Bedrohung aus. Auch das sehen wir im Leben von Jesu. Der sollte ja schon vorher getötet werden. Aber erst als die Zeit gekommen war, ging er nach Jerusalem. Es gibt liberale Theologen, die an der Auferstehung Lazarus lediglich ein Symbol sehen. Aber dann muss man fragen, wäre dann die Reaktion logisch gewesen? Hätte Jesus nur in Metaphern geredet und Symbolen verwendet, hätten sie ihn in Ruhe gelassen. Hätten sie ihn in Ruhe lassen können. Jesus wäre dann nur ein Schwätzer gewesen, ohne Belege. Aber weil Jesus Lazarus tatsächlich auferweckt hat, glaubten viele an ihn. Und genau deswegen wurde das den Pharisäern zu gefährlich. Es war so real, dass gerade das zum Todesbeschluss des Hohen Rates führte. In 12 Vers 2 sehen wir, dass Lazarus eben mit zu Tische saß. Und das Volk wollte diesen Lazarus sehen. Und die Pharisäer wollten jetzt, dass dieser Lazarus, der ja als lebendiger Beweis da ist, dass der eliminiert wird. Den wollten sie erstmal aus dem Weg schaffen. Also da sieht man das böse Herz der verstockten Pharisäer. Aber das haben wir jetzt gesehen, das war die eine Reaktion. Aber dann gibt es eben noch die andere Reaktion von der Maria. Sie war in Bethanien im Hause Simons, des Aussätzigen. Wahrscheinlich hatte dieser Simon ein großes Haus gehabt. Es gibt mit so einer Salbung gibt es auch noch eine andere Geschichte in Lukas 7, aber das ist da wohl eine andere Begebenheit. Diese Hervorhebung des Dienstes der Martha können darauf hinweisen, dass das Mahl in einem anderen Haus stattfand, welches wahrscheinlich größer war. Ja. Deswegen war es dann im Haus des Simons. Und in 11 Vers 2 haben wir schon gesehen, Maria diente ihm. Also die Maria war da. Markus und Matthäus wird berichtet, dass sie das Haupt Jesu salbte. Hier salbt sie die Füße, also sie hat wohl beides gesalbt. Ja. Die Gnade, hier sehen wir diese Maria jetzt in der völligen Hingabe zu Jesus reagiert. Es war ein Zeichen der Anbetung. Ja, diese Nadel, diese indische Baldrian, war ein indisches Baldriangewächs, aus dessen Wurzel das starke duftende Öl gewonnen wurde. Also es ist schon mehrere tausend Kilometer angeschleppt worden, diese Salbe. Deswegen war es richtig, richtig teuer, dass, wenn man das umrechnet, diese 300 Gramm oder 300 oder Denare, damals war der Tageslohn ein Denar. Das war so etwa der übliche Tageslohn. Da müsste man nach heutigen Messen mal umrechnen, dass dieses Fläschchen kostete so viel wie ein Jahresgehalt. Habt ihr dafür schon mal für Parfüm so viel ausgegeben? Richtig teures Fläschchen. Aber es war ja, für wen war das? Für den lebendigen Gott. Für Jesus. Der Judas Ischariot, der sagte, der ihm hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Also, ja, da sehen wir, die Bibel kennt die innigsten Motive, die nach außen vielleicht nicht so sichtbar sind. Ja? Die Frage ist, dürfen wir Jesus lieben, auch mit dieser Verschwendung? Wir sehen bei Judas Ischariot diese Lieblosigkeit, moralisch, deckt da und er deckt ihre Armseligkeit und Kälte mit sittlicher Entrüstung. Ja? Also er fühlt sich moralisch überlegen, sagt, ja, das müsste man doch den Armen geben. In Wirklichkeit stecken ganz andere Motive dahinter, wie wir es eben schon gesehen haben. Aber was sehen wir bei dieser Maria? Sie gibt alles. Sie gibt das, was ihr wert ist. Und gleichzeitig salbt sie damit ihn zum Tod. Bereitet sie den Herrn Jesus auch auf sein Begräbnis vor. Das wusste sie nicht. Ja, wir können für uns auch warnend sehen, diese Unlauterkeit und Geldgier können einen zu einem schlimmen Ende führen. Geld wird im Neuen Testament als gefährlicher Verursacher genommen, was viel Schaden anrichten kann. Das Geld, das Judas verbarg, hat zu seinem Verderben mitgebracht. Für Judas war Jesus 30 Denare wert, was er für seinen Verrat bekommen hat. Aber sie hat 300 Denare investiert für die wahre Anbetung. Wollen wir zusammenfassen, dass wir sehen, dass das gleiche Ereignis kann zu ganz zwei völlig konträren Entscheidungen führen. Die einen Menschen lehnten ab, verspotteten und wollten ihn kreuzigen. Und die andere, wie diese Maria, sie betete den Herrn an. Sie wusste, was sie in ihn hatte. Wenn wir jetzt zum Einzug in Jerusalem kommen, so ist die Frage, lehnst du Jesus ab oder betest du ihn an? Feierst du Jesus so wie das Volk? Hat das Bestand, auch wenn sich alle abwenden? Auch nach der Niederlage war die Maria immer noch nah bei Jesus. Ja? Also nach der Kreuzigung, ja? Oder bei der Kreuzigung. Ja? Also das bringt wahre Anbeter nicht davon ab, Jesus anzubeten. Auch wenn es vielleicht nicht so läuft, wie sie sich das gerade vorstellen. Wir sehen, dass Jesus dann nach Jerusalem einzieht. Er geht diesen Weg, wohl wissend, dass diejenigen, die ihn bejubeln, viele ihn ablehnen werden, nur ein paar Stunden später. Sicherlich werden da auch manche dabei gewesen sein, die es wirklich von Herzen gemeint haben. Vielleicht waren auch manche dabei, die dann einen Monat später oder zwei Monate später bei der Predigt von Petrus dann zum Glauben gekommen sind. Sicherlich. Aber es waren auch viele, die mitjubelten dabei, die wirklich Jesus ablehnten und sich verhärteten gegen ihn dann später. Ja, ich wünsche uns, dass wir auch diesen Jesus so erwarten, wie es hier heißt, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Ja. Dass wir uns innerlich auch dafür vorbereitet haben, wenn Jesus kommt, dass wir ihn nicht ablehnen, dass wir unser Herz ihm gegeben haben. Jesus, du bist mir alles. Da ist mir das wert, dir so ein teures Parfüm zu geben, ist mal symbolisch gesagt. Ist es mir wert, Jesus das Beste zu geben, damit sein Werk gebaut wird? Ja, das wünsche ich uns, dass wir auch so wie die Maria den Herrn Jesus von ganzem Herzen anbeten können. Er ist der große König und ihm gebührt die Ehre. Er ist auf einem Esel hereingeritten, nicht in großer Macht, sondern demütig auf einem Esel. Aber bei seinem nächsten Wiederkunft wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Aber zuerst, bevor Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt, wusste er, dass die Menschen zuerst die Versöhnung mit ihm brauchen. Die Vergebung der Schuld, die Befreiung von den Sünden. Das war sein Anliegen, als er das erste Mal hier auf dieser Erde war. Dass wir erlöst werden können, dass wir befreit werden können, dass wir Vergebung der Sünden haben können. Das wünsche ich uns, dass wir das alle erfahren haben. Und wenn wir das erfahren haben, dass wir dann auch so wie die Maria wirklich Jesus das geben, was es uns wert ist. Was ist es? Herr, du hast so viel für mich getan. Was kann ich für dich tun, Herr? Ja, das wünsche ich uns. Amen.